Ja, schönen guten Morgen von mir. Das Thema ist Griechenland. Und die aktuellen sozialen Auseinandersetzungen da, die aufgrund der brutalen Sparpolitik, die die EU, die EZB und der IWF, bekannt als Troika, in den letzten beiden Jahren in Griechenland mit aller Gewalt durchsetzen, zumindest auch in der deutschen Presse angekommen sind. Ich nehme an, das ist in der Schweiz genauso. Diese sozialen Auseinandersetzungen sind mit einem sehr, sehr hohen Maß an Gewalt verbunden. Und um ein bisschen deutlicher zu machen und ein bisschen verständlicher zu machen, warum diese Klassenkämpfe in Griechenland so auf eine ganz andere Art und Weise ablaufen, als sie das in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Schweiz tun. Zuerst eine kleinere Exkursion in die griechische Geschichte, was es sehr viel verständlicher machen wird, warum das, was momentan in Griechenland geschieht, so geschieht, wie es geschieht. Griechenland ist erst seit 1821 unabhängig. Die sogenannte griechische Revolution, es ist auch nicht der gesamte staatliche Bereich, der heute als Griechenland bekannt ist, sondern nur der südliche Teil davon. Die Hauptstadt 1821 war Nafplion, eine Kleinstadt auf dem Peloponnes. Zu dieser griechischen Revolution oder griechischen Unabhängigkeit kam es nach 400 Jahren mehr oder weniger ständiger nationaler Aufstände oder auch Bauernaufstände gegen die osmanischen Herrscher. Nun war dann mit der nationalen Unabhängigkeit recht schnell klar, dass das den armen Bauern und Bäuerinnen oder auch der noch sehr kleinen Arbeiterklasse in wenigen Städten nicht viel gebracht hat. Und von daher begann sich ab 1860 rum eine sehr vielschichtige Arbeiter-Bauernbewegung und auch eine anarchistische Bewegung zu bilden, die schon damals sowohl aus Anarcho-Syndikalisten, Anarcho-Kommunisten, Individualanarchisten oder auch christlichen Anarchisten bestand. Das mag eine Besonderheit in Griechenland sein. Auch jetzt gibt es noch eine kleinere Fraktion, die sich als christliche Anarchisten bezeichnen. Zur Jahrhundertwende waren anarchistische Gruppen in allen möglichen griechischen Städten aktiv. Der einzige Name, der ein bisschen weiter bekannt ist aus dieser Zeit, ist der von Marinos Antipas. Das ist ein anarchistischer Bauer und Volksheld in Griechenland, der mehrere Aufstände, Bauernaufstände, gegen die nachosmanische Feudalherrschaft anführte. Währenddessen gingen auch die Befreiungskämpfe weiter und der Zerfall des Osmanischen Reichs. 1912 wird Thessaloniki und das heutige Nordgriechenland befreit, allerdings bis zum heutigen Istanbul, bis zu dem damaligen Konstantinopel. Diverse ägäische Inseln und Kreta kommen dazu. 1913 bringt dann der Anarchist Alexandros Chinas in Thessaloniki den griechischen König Georg I. um. Es gibt weitere Aufstände. Es gibt gleichzeitig dazu einen weiteren Zerfall des Osmanischen Reichs und Eroberungskriege der griechischen Armee, die 1921-22 in der sogenannten kleinasiatischen Katastrophe enden, als die Eroberungskriege der griechischen Armee auf dem Weg nach Ankara von Atatürk und seiner Armee gestoppt werden. Die griechischen Truppen werden durch die komplette heutige Westtürkei Richtung Meer getrieben und auch bis dorthin griechische Gebiete wie der ganze Bereich rund um Izmir und das heutige Westthrakien und Konstantinopel werden von griechischen Truppen und auch von der griechischen Bevölkerung gesäubert oder befreit, je nachdem von welcher Perspektive aus das betrachtet wird. Das führt dazu zu einem Friedensvertrag zwischen griechischer und türkischer Seite und einem sogenannten Bevölkerungsaustausch, der gleichbedeutend mit ethnischen Säuberungen ist. Das heißt, alle sogenannten Türken fliegen aus Griechenland raus, bis auf eine Minderheit, die im heutigen Nordgriechenland in Thrakien noch wohnt. Und alle Griechen fliegen aus der Türkei raus. Es werden 1,5 bis 2 Millionen Griechen und Griechinnen vertrieben, die das sehr arme Griechenland aufnehmen muss. Was unter anderem dazu führt, dass in Thessaloniki und Athen Piräus das städtische Proletariat, das Subproletariat, das kleinkriminellen Milieu, Kiffermilieu und auch die Arbeiterbewegung einen enormen Zulauf erhält. In dieser Zeit zwischen 1920 und 1930 finden in sehr, sehr vielen griechischen Städten Arbeitskämpfe statt, an denen Anarchosyndikalisten beteiligt sind. Und es beginnt auch schon in diesem Jahrzehnt in Einzelfällen die Ermordung von bekannteren Anarchistenführern durch Killerkommandos der KP. Das wird in der Folge der Geschichte noch zunehmen und hat auch eine Bedeutung bis heute. 1936 finden da nicht nur in Spanien große Aufstände und die spanische Revolution statt, sondern auch vor allem in nordgriechischen Städten Arbeiteraufstände. Thessaloniki wird zum Teil befreit und diese Aufstände werden nach 2 Tagen von der griechischen Armee niedergeschlagen. Einer der damals Beteiligten ist ein Anarchosyndikalist, Yannis Tamtakos, der erst 2007 gestorben ist. Yannis Tamtakos war für die griechische anarchistische Bewegung jetzt in der neueren Zeit so etwas wie der Abel Pass von Griechenland. Er war bis ins hohe Alter super aktiv, hat uns in Thessaloniki bei allen möglichen Hausbesetzungen unterstützt und ich möchte exemplarisch an seinem Lebenslauf, weil der einfach sehr, sehr spannend ist, ein bisschen was zu der Entwicklung der griechischen anarchistischen Bewegung nochmal erklären. Auch Yannis Tamtakos ist in den griechischen Gebieten der heutigen Westtürkei geboren. Aufgrund ethnischer Säuberungen ist seine Familie schon 1910 zum ersten Mal nach Griechenland geflüchtet, dann zurückgekommen, wurde dann bei diesem sogenannten Bevölkerungsaustausch wieder vertrieben. Yannis Tamtakos schloss sich dann als junger Arbeiter in Griechenland der Arbeiterbewegung an, wurde in Thessaloniki bei den Arbeiteraufständen durch einen Kopfschuss der Polizei lebensgefährlich verletzt, ins Krankenhaus eingeliefert, als einer der Redelsführer zum Tode verurteilt, was dann im späteren Prozess zu lebenslang begnadigt wurde, wurde dann auf die Verbannungsinsel Gaftos deportiert, wo er bis zur Besetzung Griechenlands durch die deutschen faschistischen Truppen 1940-41 im Knast saß. Die griechische Diktatur von Metaxas ließ dann, als Griechenland besetzt wurde, natürlich kommunistische, trotzkistische oder anarchistische Gefangene nicht frei, sondern übergab diese Gefangenen an die faschistischen deutschen Besatzungstruppen. Yannis Tamtakos gelang dann, weil er mit einigen anderen auf Gaftos dann von Deutschen erneut zum Tode verurteilt wurde, auf dem Weg zur Hinrichtung mit 4 seiner Genossen die Flucht. Er hat sich während der kompletten Besatzung in Griechenland im Untergrund bewegt, allerdings nicht im Befreiungskampf, sondern doppelt gejagt, sowohl von kommunistischen Truppen als auch von faschistischen Besatzungstruppen und faschistischen Kollaborateuren, da zu dieser Zeit die Konfrontation zwischen sogenannten Linksabweichlern der KP, Trotzkisten und Anarchisten und der KP selbst schon ganz klar auf befohlene Säuberungsaktionen der KP hinausliefen, die außer einen sehr, sehr erfolgreichen und sehr, sehr kraftvollen und auch opferreichen nationalen Befreiungskampf in Griechenland eben gleichzeitig Säuberungsaktionen gegen die komplette linke Konkurrenz in Griechenland durchführte. Der Befreiungskampf in Griechenland, das ist zumindest in Deutschland fast unbekannt, war erfolgreich. Griechenland wurde fast alleine selbst befreit von der griechischen Guerilla, die einen enorm harten Kampf gegen die Besatzer führte. In Griechenland wurden Zehntausende von Leuten von Deutschen hingerichtet, in Dörfern massakriert, in Kirchen eingeschlossen und verbrannt. Als sogenannte Vergeltungsmaßnahmen zu Hunderten erschossen. Es sind gleichzeitig im Hungerwinter 42, 43 und 43, 44 hunderttausende Leute, vor allem in Großstädten Piräus, Athen und Thessaloniki, verhungert, weil die Deutschen Lebensmittel beschlagnahmten. Das heißt, nach der Befreiung 1944 blieb ein sowieso schon komplett zerstörtes Land übrig. Die KP und die nationale Befreiungsbewegung ELAS hatten de facto die Macht, die sie allerdings nicht übernahmen, sondern sich in Verhandlungen mit England, mit Churchill und englischen Truppen auf eine Übergangsregierung einigten, was dann recht schnell in einer Entwaffnung der KP enden sollten. Und das ab 1944-45 nochmal einen super brutalen Bürgerkrieg innerhalb Griechenlands mündete, in dem sich linke und kommunistische Bewegungen gegenüber griechischem Militär, griechischen Faschisten, griechischen Ex-Kollaborateuren und zu Beginn englischen Truppen, in der Folge amerikanischer Truppen zur Wehr setzten und versuchten, ein befreites Griechenland durchzusetzen, was ihnen nicht gelang, da sich inzwischen Churchill mit Stalin auf Einflusssphären innerhalb Europas nach dem Zweiten Weltkrieg geeinigt hatte und Stalin Griechenland schlicht und einfach der englischen Einflusssphäre übergab und von daher die griechische KP nicht mit kommunistischer Unterstützung aus der Sowjetunion zu rechnen hatte. Der Bürgerkrieg ging dann auch verloren, was wiederum mit der Vertreibung von Zehntausenden Kommunistinnen und Kommunisten endete oder der freiwilligen Abwanderung bis 1990, dem Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks, lebten noch Zehntausende von Leuten aus Griechenland in Taschkent, in Bulgarien, im ehemaligen Jugoslawien oder in Rumänien im Exil, die erst nach 1990 und auch nur zum Teil wieder nach Griechenland einwandern durften. Zwischen 1950 und 1967, nachdem also die Rechte mit Unterstützung Englands und der USA einen Bürgerkrieg gewonnen hatte, folgte eine fast 20-jährige Periode der konstitutionellen Monarchie in Griechenland, begleitet von ständigen Arbeitskämpfen, Arbeiteraufständen in den Städten, immer mal wieder der Möglichkeit eines linken Wahlsiegs, der dann teilweise auch gelang, aber sofort wieder durch den Kauf linker Parlamentarier rückgängig gemacht wurde. Im Endeffekt kommt es 1967 zu einem Militärputsch, da es klar ist, dass bei den kommenden Wahlen die Linke endgültig die Wahlen gewinnen wird und das griechische Militär das Risiko nicht eingehen wollte, von der linken Regierung beherrscht zu werden. Die komplette KP-Führung wird schon am ersten Morgen des Putsches verhaftet, in der Folge Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten, Trotzkisten und so weiter eingeknastet, auf Verbannungsinseln gepackt, gefoltert, ermordet oder ins Exil getrieben. Obwohl der organisierte linke Widerstand, also mehr oder weniger von Anfang an entweder im Exil oder im Knast oder auf Verbannungsinseln eingeknastet ist, leistet die griechische Jugend von Anfang an und verschärft im Laufe der Diktatur Widerstand. So Leute wie Ex-Premierminister Kostas Simitis, den dürften einige von euch noch kennen, war damals im bewaffneten Widerstand. Der legte in Deutschland im Exil Bomben gegen griechische Einrichtungen. die Maria Damanaki, auch eine EU-Abgeordnete, eine heutige der PASOK, war die Sprecherin der Studentinnen, die das Polytechnikum besetzt hatten, die dort einen illegalen Radiosender Radio Polytechnio betrieben. Sie hat eine ganz witzige Politkarriere hinter sich. Sie war eine undogmatische linksradikale Studentin, wie gesagt die Sprecherin dieses Piratensenders, der die Bevölkerung aus dem Polytechnikum raus 1973 zum Aufstand aufforderte, trat dann nach Ende der Militärdiktatur in die KP ein, wurde zur jüngsten Abgeordneten Griechenlands, änderte dann Mitte der 80er Jahre, trat sie von der KP zur Linksallianz über, eine eurokommunistischen Abspaltung der KP damals, und landete Mitte der 90er Jahre dann letztendlich bei den Sozialdemokraten, für die sie jetzt im Europaparlament sitzt. Das ist eine recht typische Entwicklung für einen Teil der damals aufständischen, undogmatisch linken und linksradikalen Jugend. Womit wir auch schon bei der recht berühmten, beim sogenannten Studentenaufstand 1973 sind. Das ist schon mal als allererstes klarzustellen, es handelt sich hierbei nicht um einen Studentenaufstand, sondern um einen allgemeinen Aufstand der rebellischen Jugend in Griechenland und auch der jungen Arbeiterschaft in Griechenland gegen die Militärdiktatur. Am 15. November 1973 besetzen Studenten, Studentinnen und junge linksradikale Arbeiter und Anarchisten das Polytechnikum. Sie fordern über diesen Piratensender, wie gesagt, die Bevölkerung auf, sich gegen die Junta zu erheben. Sie fordern die Leute auf, zum Polytechnikum zu kommen und an Diskussionen sich zu beteiligen, was Zehntausende und in folgenden Tagen Hunderttausende in Athen tun. In Fabriken rund um Athen werden Arbeiterräte gegründet. Und die ganze Situation nimmt für die Diktatur, für die Militärjunta so bedrohliche Ausmaße an, dass sie am 17. November mit Panzern das besetzte Polytechnikum stürmt. Es kommt dabei zu mindestens 22 Toten, andere Quellen reden von bis zu 86 Toten. Das ist nach wie vor nicht ganz klar. Der Aufstand wird zumindest mit Panzern und der Armee in ganz Griechenland niedergeschlagen. Der innergriechische Aufruhr lässt sich aber nach dieser Niederschlagung nicht mehr beruhigen. Und so sucht, wie so viele Regierungen, in ähnlichen Fällen auch die griechische Militärdiktatur einen außenpolitischen Feind, um innerpolitische Probleme zu lösen. Und besetzt das damals und heute auch noch unabhängige Zypern. Sie putschen dort gegen einen linken Regierungschef Makarios. Makarios ist ein orthodoxer Priester gewesen, der als Fidel Castro des Mittelmeers galt, weil er ein linksradikaler Christ war, der das damals noch vereinte Zypern versuchte, nicht in Nationalitätskonflikte zwischen Türken und Griechen entgleiten zu lassen und b, in eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu überführen. Aus diesem Grund putscht die unter Druck geratene Athener-Diktatur gegen Makarios, was wiederum die türkische Militärdiktatur zum Anlass nimmt, in Zypern einzuwandern und ein Drittel der Insel zu besetzen. Das ist der Status quo von heute und die noch immer ungelöste Zypern-Frage. Aufgrund dieser militärischen Niederlage gegen die Türkei übergibt letztendlich 1974 die Militärdiktatur die Amtsgeschäfte an eine demokratische Übergangsregierung. Der konservative Konstantinos Karamanlis wird aus Italien aus dem Exil zurückgeholt und bereitet einen Übergang zur parlamentarischen Demokratie vor. Dieser Übergang gelingt, wie wir alle wissen, und es gründet Andreas Papandreou, der Vater des heutigen Yorgos Papandreou, die sozialdemokratische Bewegung PASOK, in der relativ viele Leute der des nicht kommunistischen Widerstands, linken Widerstands gegen die Diktatur aufgehen. Es wird gleichzeitig in Griechenland von Karamanlis eine fast allgemeine Amnestie erlassen. Das heißt, es gehen ausnahmsweise nicht die kleinen Anhänger der Junta in den Knast, sondern tatsächlich nur die 8 führenden Köpfe der Militärdiktatur. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass Tausende und Abertausende Folterer, Bullen und Armeeangehörige, die die Junta jahrelang durch Morde und durch Folterungen unterstützt haben, straffrei bleiben. Das führt dazu, dass schon 1975 sich eine bewaffnete Guerilla in Griechenland gründet, aus Leuten, die A, mit dieser Amnestie nicht einverstanden sind und B, die im Zuge der Aufstände der 60er und 70er Jahre versuchen wollen, eine antiimperialistische Front auch in Griechenland zu eröffnen. 1975 wird ein CIA-Offizier, Richard Welch heißt der Mensch, in Athen erschossen. Das ist die Geburtsstunde des sogenannten 17. November, eben der Jahrestag der Polytechnikumsräumung und Geburtsstunde einer Stadtguerillagruppe in Griechenland. Es finden dann, verübt von diesem 17. November bis 2002, Hunderte von Anschlägen statt, insgesamt 28 Hinrichtungen, Raketenwerferangriffe auf US-Botschaften, diverse spektakuläre Coups. In all den 27 Jahren wurde nie ein einziges Mitglied des 17. November verhaftet. Es war kein Name der Guerillagruppe bekannt und 2002 konnte die Gruppe zerschlagen werden, weil bei einem Anschlag sich einer der Attentäter selbst in die Luft sprengte und dann schwer verletzt im Krankenhaus monatelang unter Drogengesetz so verhört wurde, dass er Namen ausspuckte, Leute verriet, die wiederum andere Leute verrieten und letztendlich eine Massenverhaftungswelle innerhalb von einem halben Jahr diese Organisation zerschlug. Der 17. November als Guerilla sitzt, die Reste von denen sitzen noch im Knast, es sind im Moment noch 9 Leute. Die Gruppe ist aber seit 2002 zerschlagen. Es gab in den 80er Jahren auch noch andere Stadtguerillagruppen in Griechenland. Revolutionärer Volkskampf ist eine, antistaatlicher Kampf eine andere. Antistaatlicher Kampf ist eine anarchistische Abspaltung des revolutionären Volkskampfs. Das bekannteste Mitglied des antistaatlichen Kampfes ist Christos Tsoutsouvis. Christos Tsoutsouvis ist deshalb bekannt, weil er innerhalb der Szene in den 70er und 80ern an militanten Arbeiterkämpfen beteiligt war und bei dem Versuch, ein Auto zu klauen für irgendeine Aktion 1985 bei einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen wurde. Er war allerdings nicht das einzige Opfer, sondern bevor er starb, erschoss er auch noch 3 der beteiligten Beamten. Und das führte aus Ehren, um Christos Tsoutsouvis zu ehren, zu Massenrandale in ziemlich vielen griechischen Städten. Noch bis Ende der 90er Jahre war eine Demonstrationsparole in Griechenland, die von tausenden Leuten gerufen wurde, Timi Timist und Christo Tsoutsouvis, was so viel heißt wie Ehre dem Christos Tsoutsouvis. Es wurde also in der radikalen Linken ihm sehr hoch angerechnet, dass er noch 3 Bullen mit ins Grab nahm. Durch die Gründung der PASOK und durch den Wahlsieg der sozialdemokratischen PASOK von Andreas Papandreou 1981, der erste linke Wahlsieg in Griechenland überhaupt, auf den kein Putsch folgte, das heißt, es war die erste demokratische der erste demokratische Machtwechsel in Griechenland, der nicht sofort rückgängig gemacht wurde von rechten Faschisten oder dem Militär, führte zu einer fast kompletten Institutionalisierung der Linken. Das heißt, Sozialdemokraten, Kommunisten, Trotzkisten setzen ab Wahlsieg 1981 alles auf die parlamentarische Karte, was ab diesem Moment ein immens weites Feld für eine undogmatische anarchistische Linke in Griechenland eröffnet. Ein erstes massenhaftes Auftreten der anarchistischen Bewegung findet 1984 statt, als Tausende von Anarchisten und Autonome nicht im deutschen Sinne, sondern Autonome im Sinne der italienischen Autonomie, den Abbruch eines faschistischen Konferenz in Athen im Hotel Caravel erzwingen, indem sie einen ganzen Tag lang mit wirklich Tausenden von Leuten dieses Hotel bestürmen, Angriffe auf das Caravel machen und letztendlich so Leute wie Le Pen aus Frankreich, der damals schon als Stargast im Caravel reden sollte, von der Polizei in Sicherheit gebracht werden müssen. Die kompletten 80er und 90er Jahre sind dann eigentlich eine Abfolge von einer ständigen Verbreiterung der anarchistischen Bewegung, von Todesopfern innerhalb der anarchistischen Bewegung, die Leute, die von der Polizei erschossen werden. Einer der Namen ist noch 85 Michali Kaltesas, wird auf seinem Balkon von Bullen erschossen, die bei ihm eine Razzia machen wollen. Er hat sich in der Wohnung verbarrikadiert, tritt während laufender Fernsehkameras mit zwei Knarren auf den Balkon, schießt in die Luft und wird von Scharfschützen hingerichtet. 1985 wird Michalis Kaltesas erschossen, ein 17-Jähriger an dem Tag der Gedenkdemonstration des 17. November, wird in Athen bei Straßenschlachten per Kopfschuss mehr oder weniger hingerichtet, also ein aufgesetzter Kopfschuss. Es folgen wieder tagelange Randale-Aktionen. 1996 wird Christoforos Marinos, ein Anarchist, der zuvor in einem Hungerstreik seine Freilassung erkämpft hat, wird auf einer Fähre im Hafen von Piräus erschossen, auch daraufhin wieder Randale in Städten, Massendemonstrationen. Ein Datum oder ein Jahrestag, der für die griechische Bewegung sehr, sehr wichtig ist, ist 1990/91, der Winter, als in ganz Griechenland 1500 Schulen und Hochschulen besetzt sind, um gegen eine Schulreform der konservativen damaligen Regierung zu protestieren und b, eine Privatisierung der Universitäten zu verhindern. Während dieser Schulbesetzung greifen Faschisten in Patras eine besetzte Schule an und erschlagen einen linksradikalen solidarischen Lehrer, der mit seinen Schülern und Schülerinnen in der Schule ist. Temponeras hieß dieser Mann. Aufgrund dieses Mordes der Rechten brechen dann in ganz Griechenland tagelange total heftige Krawalle aus, in deren Folge in Athen die Polizei mit Blendschockgranaten ein Kaufhaus in Brand schießt, in diesem Kaufhaus wiederum vier Leute verbrennen und das Ganze über Wochen brodelt und zu immerwährenden Auseinandersetzungen führt. Die rechte Regierung stürzt aufgrund dieser Schüler- und Studentinnenaufstände. Die Privatisierung der Universitäten wird zu diesem Zeitpunkt verhindert und auch die Schulreform kommt nicht durch. Und Abertausende sehr, sehr junger Leute politisieren sich in diesem Winter und werden in der Folgezeit auch und vor allem in den diversen Fraktionen der anarchistischen Bewegung aktiv sein. Ein weiterer Termin ist November 1995, als in ganz Griechenland Gefängnisrevolten ausbrechen wegen der ständigen brutalen Überfüllung und der ständigen Folter durch die griechische Polizei, durch griechische Knastwärter. Das ist eine Situation, die sich bis heute nicht geändert und nicht gebessert hat. Und momentan sind wieder in vielen, vielen griechischen Knästen Hungerstreiks und Zellenstreiks und Protestkundgebungen im Gange. Aus Solidarität mit diesen Knastaufständen 1995 besetzen Anarchisten, Anarchistinnen das Polytechnikum, was daraufhin von der Polizei gestürmt wird und sie verhaftet 551 Personen. Diese 551 Verhafteten sind insofern eine wichtige Zahl, da bis dahin in griechischen Medien, in der Propaganda, immer wenn es Randale in Athen gab, die Rede davon war, dass das dieselben 30 bis 40 bekannten, unbekannten Randalierer sind. Und es war zu einer feststehenden Redewendung in Medien geworden, über diese selben 30 bis 40 bekannten, unbekannten zu reden, wodurch die komplette griechische Bevölkerung überrascht wird, als es plötzlich 551 Verhaftete gibt und eben noch Tausende von Leuten vorm Polytechnikum aktiv sind, was zum ersten Mal auch einer breiteren konservativen, passiven Mehrheit des Fernsehpublikums klar macht, irgendwas kann mit dieser staatlichen Propaganda nicht stimmen. Diese Leute, die 1965 verhaftet wurden, sind dann wiederum diejenigen, die im folgenden Jahrzehnt sehr, sehr aktiv innerhalb der anarchistischen Bewegung werden und zum Teil jetzt wieder in vorderster Front der Kämpfe stehen, mittlerweile eben als 40- bis 50-Jährige, die nicht mehr ganz so vollautonom aussehen, aber eben noch aktiv in der Bewegung präsent sind. Im Moment stellt sich in Griechenland die anarchistische Bewegung so dar, dass über die ständigen Kämpfe seit den 80er Jahren eine große Ausdifferenzierung der verschiedenen Strömungen stattgefunden hat. Es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es nur ein einziges Mal 1996 den Versuch gab, eine griechenlandweite, einheitliche anarchistische Organisierung hinzubekommen. Es fand ein großer Kongress in Athen statt, auf dem die Enosi Anarchikon, die anarchistische Vereinigung, gegründet werden sollte, was nach einem Wochenende in ein großes theoretisches, verbales Hauen und Stechen mündete und dazu führte, dass ab diesem Zeitpunkt jeder Versuch, die anarchistische Bewegung unter einem Dach zu einen, in Griechenland aufgegeben wurde und sich die einzelnen Strömungen unabhängig, zum Teil auch in erbitterter Feindschaft voneinander weiterentwickeln. 1996. Seitdem haben wir eine immense Verbreiterung der Bewegung. Es gibt einen kleinen Teil, das sind vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem sind es Leute, die sich in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre innerhalb der Bewegung politisiert haben, damals als sehr junge, mittlerweile natürlich älter geworden sind, ein bisschen ruhiger geworden sind, aber nicht von der Idee des Anarchismus lassen wollen und von daher aufgrund der Tatsache, dass sie Eltern wurden, dass sie nicht mehr jung, immer gesund und unabhängig und ohne Krankheiten sind, gezwungen waren, sich irgendwie außerhalb einer Jugendbewegung organisieren zu müssen. Diese Leute fangen an, verschärft in den letzten 10 Jahren Basisgewerkschaften zu gründen, sich bei den Anarchosyndikalisten zu organisieren oder in breiteren sozialen Netzwerken zu engagieren, wo ich in der Folge nochmal drauf zurückkommen werde, weil das sehr eng im Zusammenhang mit den jetzigen Kämpfen gegenüber der gesellschaftlichen Enteignung durch die Troika aus EU, EZB und IWF steht. Der weitaus größte Teil der anarchistischen Bewegung besteht aus Leuten, die vom Aussehen her oder auch von der Attitüde her sehr vergleichbar erscheinen mit Autonomen in Deutschland. Der Unterschied ist allerdings, dass die Leute in Griechenland ein sehr, sehr viel politischeres Bewusstsein haben, zu großen Teilen sehr, sehr viel belesener sind und sich diese vom Aussehen her, das heißt Kapuzis, Käppis, schwarze Jacken und so weiter, wie Autonome aussehend, aber explizit als Antikommunisten bezeichnen, in starker, strikter Feindschaft zur KP stehen und nicht so eine offene Flanke wie deutsche Autonome oder vor allem die deutsche Antifa, die sich als explizit sogar stalinistisch teilweise bezeichnet, zum Kommunismus haben. Das heißt, in Griechenland werdet ihr keinen Menschen finden, der eventuell so aussieht wie ihr und sich als Kommunist bezeichnet. Das ist absolut unmöglich. Die Leute sind dem Kommunismus mit einer klaren und sehr bewussten Feindschaft verbunden. Dieser Teil der anarchistischen Bewegung bewegt sich in besetzten Häusern, in sozialen Zentren, engagiert sich im Antirassismusbereich, teilweise jetzt auch Leute im klassenkämpferischen Bereich, vor allem indem sie sich solidarisch mit militanten und selbstorganisierten Arbeitskämpfen erklären oder auch intervenieren. Die Leute sind bei allen sozialen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte beteiligt, sei es, wenn es um den Bau von Mülldeponien griechenlandweit verteilt geht, gegen den sich die ansässige Bevölkerung wehrt, sei es bei anderen ökologischen Kämpfen wie der Umleitung des Flusses Achelous. Das ist ein Projekt, was ganz verschärft von der EU gefördert wird. Der Achelous ist der größte Fluss Griechenlands, der eigentlich zentralgriechischen Bergen Richtung Ionisches Meer fließt und dort ins Meer mündet, das heißt Richtung Italien, Richtung Westen. Dieser Fluss soll durch den Bau von massenhaft Staudämmen a. angestaut und b. umgeleitet werden, so dass er das Thessalische Becken, in dem die Baumwollfelder vor allem sich Griechenlands befinden, bewässert und soll in die Ägäis münden, wobei in die Ägäis nichts mehr münden wird, weil der ganze Kram bei den Baumwollfeldern versickern wird. Es ist eine ökologische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, wogegen seit mittlerweile 15 Jahren von der ansässigen Bevölkerung, unterstützt von antiautoritären und anarchistischen Gruppen, Widerstand geleistet wird, wo ab und an in Westeuropa einzelne ökologische Gruppen versuchen, das Thema hier bekannt zu machen, das aber irgendwie noch nie, zumindest in Deutschland, nicht einen Durchbruch geschafft hat. Das ist eins der Projekte, was eine ökologische Katastrophe in Europa betrifft, im Moment meiner Meinung nach das heftigste überhaupt. Das heißt, falls ihr da Zugang zu habt zu Leuten aus Griechenland oder zu Ökogruppen, kann ich nur an alle appellieren, macht auf die Umleitung des Achelous aufmerksam und kümmert euch darum. Andere Kämpfe sind, wie gesagt, sehr militant geführte Demonstrationen, vor allem in den letzten Jahren, die sich gegen eine Verteilung gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben richten. Ihr kriegt wahrscheinlich auch in der Schweiz die Fernsehbilder, vor allem aus den Schlachten in Athen, oft geliefert. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Kämpfe, die in Griechenland geführt werden, wenn es eben hier für die Presse interessant ist. Das heißt, wenn in Athen Mollys fliegen, dann wird eine Kamera draufgehalten. Alles andere wurde zumindest in den letzten beiden Jahren im deutschen Fernsehen totgeschwiegen. Mittlerweile, nach dem langanhaltenden und heftigen Widerstand in Griechenland, gibt es mittlerweile einzelne Stimmen, die dann sogar bis Tagesschau oder Heute-Journal vordringen, wo dann doch in den letzten 2-3 Monaten nachgefragt wird, was es denn mit den Kürzungen in Griechenland auf sich hat, wo dann durchaus auch Stimmen zu vernehmen sind, die dann auch in der deutschen Öffentlichkeit mal klar machen, dass es ja kein Wunder ist, wenn man Leuten die Rente von 350 Euro noch weiter wegkürzt und noch mehr Krankenhäuser schließt und noch mehr Löhne kürzt, dass dann die Leute natürlich auch zu Recht aufstehen. Das war aber die ganzen anderthalb letzten Jahre in Deutschland nie der Fall. Die dritte und letzte Gruppe dieser anarchistischen Bewegung ist die problematischste davon. Die anarchistische Gruppe Winterthur hat sich auch vor anderthalb Jahren als die Verschwörung der Feuerzellen, eine nihilistische Stadtguerilla in Griechenland, europaweit Briefbomben verschickte, mit einer Stellungnahme dazu zu Wort gemeldet, mit einer sehr guten Stellungnahme. Und da es sich bei der Bewegung um ein neues Phänomen innerhalb der anarchistischen Bewegung handelt, nicht ganz so neu, wie ja der Vortrag von Michael auch schon gestern zeigte, aber für Westeuropa und die aktuellen Kämpfe doch sehr neu, und weil die meiner Meinung nach wirklich gefährlich sind, will ich mich mit denen ein bisschen näher auseinandersetzen. Vor allem die Stadtguerilla-Organisation Verschwörung der Feuerzellen hat auch über Griechenland hinaus Schlagzeilen gemacht, indem sie eben, wie gesagt, vor anderthalb Jahren europaweit Briefbomben verschickte. Diese Organisation geht vor allem aus den Aufständen oder rekrutierte sich vor allem aus ganz, ganz jungen Leuten, die verschärft nach der Ermordung von Alexandros Grigoropoulos im Dezember 2008, der 15-jährige Schüler, der in Athen von Bullen erschossen wurde, und dem darauf folgenden sozialen Aufstand, der einen ganzen Monat lang von Norden nach Süden über Griechenland hinweg fegte, an dem sich nicht nur, aber vor allem sehr, sehr viele ganz junge Leute in Griechenland beteiligt haben, auf eine sehr militante Art und Weise. Die Verschwörung der Feuerzellen war eine kleine nihilistische Gruppe, die schon vor diesem sozialen Aufstand in Griechenland aktiv war, mit kleineren Anschlägen, wie sie von unzähligen Gruppen in ganz Griechenland schon mindestens seit 1995/96 verübt wurde, begangen hat. Das heißt, es werden Bankautomaten abgefackelt, Polizeistationen angegriffen, es werden multinationale Konzerne angegriffen, Wagen, städtische Wagen, Polizeiwagen oder Firmenwagen von Siemens oder Hochtief abgefackelt, ähnliche Sachen, die es auch hier in Deutschland und wahrscheinlich auch zumindest in Zürich oder so ab und zu gibt. Diese sehr diffuse Bewegung kleinerer militanter Gruppen, die nachts oder auch tagsüber zuschlagen und vor allem im anarchistischen Spektrum zugerechnet wurden, nahm dann nach der Ermordung von Alexandros Grigoropoulos solche Ausmaße an, dass über 6-7 Monate tagtäglich, und wenn ich sage tagtäglich, meine ich tagtäglich, in ganz Griechenland mehrere Anschläge dieser Art verübt wurden. Das heißt, es brannte, fackelte, rauchte und klirrte wirklich in jeder auch kleineren Stadt über Monate hinweg. Und ein Name der vielen, 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 vielen bekennenden Gruppen, der immer wieder auftauchte, war zu dieser Zeit die Verschwörung der Feuerzellen. Diese Verschwörung der Feuerzellen schlug dann wirklich in einem total heftigen Rhythmus immer weiter zu und begann spätestens ab Sommer 2009 auch aufzurüsten. Das heißt, es wurden nicht mehr nur Gebäude entglast oder mal ein Bankautomat abgefackelt, sondern sie begannen mit Sprengstoff zu hantieren. Und schon damals begann sich auch innerhalb der anarchistischen Bewegung eine Kritik an denen zu äußern, da sie anfingen, mit Sprengstoff auf öffentlichen Plätzen zu hantieren. Das heißt, sie haben bei einer Wahlkampfveranstaltung der Nea Demokratia eine Mülltonne in die Luft gesprengt. Es wurde zwar niemand dabei verletzt, sie behaupten auch, sie hätten das alles im Griff gehabt, aber Leute aus der Bewegung fanden das unverantwortlich, dass bei einer öffentlichen Wahlveranstaltung Mülltonnen in die Luft gejagt werden. Sie haben erneut eine Mülltonne auf dem Sindak-Marktplatz kurz vor einer wichtigen Parlamentsabstimmung in die Luft gejagt. Auch dabei wurde niemand verletzt. Aber die Kritik innerhalb der Bewegung wurde lauter. Und sie haben letztendlich 2010, 2011 eben diese Briefbombenkampagne gemacht, womit endgültig klar wurde, die Leute sind gefährlich, weil bei Briefbomben niemand es mehr im Griff hat, darüber zu entscheiden, wann und wer durch die Explosion dieser Bombe verletzt werden könnte. War es bis dahin immer noch möglich, sich so in internen Zirkeln darüber zu unterhalten, naja, dass die Feuerzellen zwar einen Knall haben, aber ansonsten auch mehr oder weniger grinsend darüber hinwegzugehen, weil wieder mal irgendwo ein multinationaler Konzern gebrannt hat oder wieder mal hier und da irgendwas abgefackelt wurde, was man ja eigentlich so auch okay fand. So war das dann spätestens ab einer Stellungnahme von einem verhafteten Mitglied der Feuerzellen nicht mehr möglich, weil die Feuerzellen sich bis dahin immer ganz strikt auch von der anarchistischen Bewegung distanziert hatten und einen Großteil der anarchistischen Bewegung als scheinrevolutionäre, Großmaulrevolutionäre abgetan hatten, während sie selbst eben einen einzig wahren, richtigen Weg verfolgen. Dieser Mensch, der sich zum ersten Mal als Teil der anarchistischen Bewegung bezeichnete und bekennendes Mitglied der Feuerzellen ist, war Gerasimos Tsagalos, und der schrieb am 24.12.2010 aus dem Knast heraus folgendes Schreiben: All diese Personen, die Machtpositionen innehaben, sind ein Haufen Gesindel, Lügner, Betrüger und Sadisten, die eine Reihe von für uns alle katastrophalen Entscheidungen treffen. Ein unbestreitbarer Fakt soweit. Doch wer wählt sie und wer achtet sie und wer verbeugt sich vor ihnen? Wer bewundert sie und wäre gerne wie sie? Und wer nicht selbst, dann doch wenigstens die Kinder. Wer schweigt angesichts der zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit, die sie verüben? Die Antwort ist eine: die Gesellschaft. Aus diesen Gründen verortet sich Tsagalos in einer neuen Strömung der anarchistischen Bewegung, nämlich des revolutionären Nihilismus und antigesellschaftlichen Anarchismus. Jetzt habe ich eigentlich noch ein paar Zitate diese Organisation. Ah, genau. Die Feuerzellen, andere aus dem Knast, schieben eine Erklärung nach. Ab jetzt ist klar, sie verstehen sich als Teil der anarchistischen Bewegung. Und ab diesem Zeitpunkt ist klar, auch die restliche anarchistische Bewegung muss sich verhalten zu ihm. Das war neu, seit Zuckerlos sich als Teil der Bewegung geoutet hatte. Die Feuerzellen legen danach, ebenfalls im Dezember 2010, mittlerweile sind zu diesem Zeitpunkt 7, 8, 9 Leute verhaftet, die sich zu den Feuerzellen bekennen. Und eine Gruppe aus dem Knast heraus schreibt Folgendes: Deshalb rufen wir zur Verstärkung des revolutionären Krieges auf in allen Breiten und Längengraden unserer Erde, von Europa bis Lateinamerika. Wir organisieren uns international und zielen auf den Feind. Wir können es nicht erwarten, bis wir die subversiven Elemente auf die Straßen strömen sehen und die Guerillagruppen wieder und wieder zuschlagen. Alle Mittel sind entfesselt und liegen ohne Tabus und Fetisch auf dem Tisch. Auf den Demos zertrümmern wir die Schädel der Bullen. Banken werden ausgeraubt und in Flammen übergeben. Bomben lassen Regierungsgebäude in die Luft fliegen. Waffen exekutieren Politiker, Journalisten, Bullen, Richter sowie alle anderen Beschützer dieser Welt. Und im Januar 2011: Was wir vorschlagen, ist der Aufbau eines internationalen Netzwerks von Gruppen, von Genossen, antiautoritär und chaotisch, mit horizontaler Struktur, offen für jeden, der handeln möchte, einzeln oder im Kollektiv, ohne politische Intrigen, sodass unser Wille im Hier und Jetzt zu leben Wirklichkeit wird. Jeder kann mit seinen Genossen und seinem Umfeld eine autonom agierende Zelle bilden. Über die Durchführung von Aktionen, egal welchen materiellen Schaden sie verursachen, in Klammern Sprühaktionen, Verwüstung von Banken, Luxusläden, Brandstiftungen, Hinrichtungen von Vertretern des Staates, Klammer zu, wird jede Zelle durch Bekennerschreiben am offenen Dialog beteiligt sein. Es ist klar, wer so einen Kram verbreitet, verbreitet eigentlich das, was sich jeder Staatsschutzbulle besser nicht ausmalen kann. Also wenn ich in irgendeiner Antiterror-Einheit arbeiten würde und müsste die anarchistische Bewegung diskreditieren, würde ich so einen Kram schreiben. Dass das von Leuten aus dem Knast selbst geschrieben wird, ist eine völlige Katastrophe, wenn darauf nicht geantwortet werden würde. Diese Briefe führten im Zusammenhang mit dem Brandanschlag während eines Generalstreiks im Mai 2011, bei dem 3 Bankangestellte in der Athener Bank erstickten an giftigen Dämpfen, die aufstiegen, führte die endlich innerhalb der anarchistischen Bewegung Griechenlands zu einer offenen Diskussion über militante Gewalt. Wie wird Gewalt angewendet? Was ist unverantwortlich? Welche Gruppen sind unverantwortlich? Welche Gruppen sind noch verantwortlich? Es führte dazu, dass sich die Bewegung ganz klar ausdifferenzierte aus dieser verwaschenen Solidarität mit allen vom Staat Eingeknasteten, worunter dann auch natürlich die Feuerzellenleuten gehören, wurde im Zusammenhang mit dieser Diskussion schon eine klare Grenzziehung. Bestimmt 3/4 der Bewegung sagen, klar, wir wollen eine Gesellschaft ohne Knäste, von daher sind wir auch solidarisch mit allen Leuten, die von diesem Staat eingeknastet werden und im Knast für ihre Freiheit oder für eine Gesellschaft ohne Knäste kämpfen. Aber nein, wir sind nicht solidarisch mit den Taten und mit der Art und Weise, wie die Feuerzellen vorgehen. Die Feuerzellen selbst distanzieren sich vehement nach wie vor von weiten, weiten Teilen der kompletten Linken, der Linksradikalen und der anarchistischen Bewegung in Griechenland, weil sie die für Maulhelden halten. Und nur eine kleine, sehr junge nach wie vor Gruppe der Bewegung verfolgt die Prozesse, die mittlerweile stattfinden, auch gegen die Feuerzellen. die abgesehen davon außerhalb jeglicher Rechtsstaatlichkeit stattfinden. Also der griechische Staat schlägt mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat, Rechtsbeugung, Ausschluss von Verteidigern, der grenzenlosen Überwachung von Prozessbeobachterinnen, des Kopierens der Pässe an der Leute, die den Prozess beobachten wollen, des Ausschlusses der Presse aus den Prozessen. Also der griechische Staat schlägt auf eine ähnliche Art und Weise zurück. Die ersten 10 Leute sind in dem ersten Verfahren zu 35 Jahren Knast verurteilt worden und weitere Verfahren werden folgen. Wohlgemerkt Leute, die nie jemanden verletzt haben bisher. Die haben zwar jede Menge Anschläge gemacht, aber das war immer nur Sachschaden. Und die Feuerzellen im Knast haben sich jetzt mittlerweile hinter ihrer eigenen Mauer verschanzt, ihrer Gruppe. Das sind, wie gesagt, alles Leute zwischen 19 und 23, die wirklich hasserfüllte Erklärungen aus dem Knast rausschicken und sehr, sehr, sehr kämpferische Erklärungen auch aus dem Knast rausschicken und jetzt schon ihren Staatsanwälten und ihren Richtern ankündigen, dass egal zu wie viel 100 oder 1000 Jahren Knast sie verurteilt werden, das Beil schon über ihren Köpfen schwingt und schwingt und schwingt und sie ihrer gerechten Strafe nicht entgehen werden. Also das ist eine Auseinandersetzung, die auf einer sehr martialischen Ebene stattfindet, die einen momentan sehr, sehr kleinen Teil innerhalb der Bewegung Griechenlands betrifft. Es gibt Antworten auf die Erklärungen der Feuerzellen, und zwar durchaus ablehnende aus weiten Teilen des anarchistischen Spektrums. Unter anderem ich habe dazu was geschrieben, die italienische FAI hat dazu was geschrieben, andere anarchistische Gruppen wie anarchistische Gruppe Winterthur zum Beispiel haben sich zu Wort gemeldet. Es gibt allerdings auch andere Gruppen, Gruppierungen, keine Ahnung, wie eine zweite FAI in Italien, die einsteigt auf solcher Art Radikalismus, und diese zweite FAI, die informelle anarchistische Föderation in Italien, hat ebenfalls Briefbomben verschickt. Im Gegensatz zu den griechischen Briefbomben sind die italienischen Briefbomben dann auch hochgegangen. Ich glaube in der chilenischen Botschaft und eventuell in der Schweizer Botschaft in Rom. Schweiz, okay. In der chilenischen Botschaft wurde ein Botschaftsmitarbeiter an der Hand verletzt. Ich erwähne das deshalb, um nochmal deutlich zu machen, dass es durchaus Leute gibt, die solche Wege, das heißt individuellen Terror, gutheißen. Und zweitens, weil diese informelle anarchistische Föderation in Italien ihre Kommandoerklärung mit dem Namen Lampros Fundas unterschrieb. Lampros Fundas ist ein griechischer Anarchist, ein griechischer Genosse, der 2010 von Bullen in Athen erschossen wurde bei dem Versuch, ein Auto zu klauen für eine Aktion. Lampros Fundas war, wie mittlerweile klar ist, selbst Mitglied einer anderen Stadtguerilla-Gruppe, einer anarchistischen Stadtguerilla, der Gruppe Revolutionärer Kampf in Griechenland. Diese wurde nach der Erschießung von Lampros Fundas über ein Aufrollen seines Handys und seiner Handykontakte wurde der Revolutionäre Kampf zerschlagen. Es saßen dann eine Zeit lang mal 10 Leute im Knast. 3 dieser 10 Leute haben sich der Mitgliedschaft im Revolutionären Kampf bekannt. Es sind bekannte anarchistische Genossen, die auch schon älteren Jahrgangs sind, also die sind so zwischen 40 und 45. Die anderen Verhafteten waren auch bekannte anarchistische Genossen, die allerdings sagen, dass sie mit der Guerilla nichts zu tun haben, sondern schlicht und einfach nur verhaftet wurden, weil sie anarchistische Aktivisten sind. Gegen diese Organisation läuft mittlerweile der Prozess auch in Athen. Die Leute sind alle auf freiem Fuß, weil es in Griechenland eine Besonderheit gibt, dass Untersuchungshaft nur allerlängstens 18 Monate dauern darf. Und wenn nach 18 Monaten kein Urteil gefasst ist, müssen die Leute raus. Das heißt, auch die drei Mitglieder des revolutionären Kampfes sind seit einem halben Jahr wieder auf freiem Fuß. Mit Bewährung, mit Meldeauflagen natürlich, aber sie sind draußen und befinden sich im Moment, wie gesagt, vor Gericht. Diese drei Genossen und Genossinnen haben sich strikt distanziert von diesen italienischen Briefbomben und haben klargemacht, dass sie nie wieder wollen, dass irgendeine Organisation unverantwortliche Aktionen im Namen ihres toten Genossen Lampros Fundas durchführt, und sie immer Wert darauf gelegt haben, dass solche Aktionen ihrerseits nicht gemacht werden, da sie die als unmenschlich und nicht kontrollierbar empfinden. Das war eine sehr klare Ansage von Leuten, die selbst in der Stadtguerilla-Organisation sind und die jetzt nicht darüber bekannt wurden, dass sie besonders pazifistisch agieren, da der bekannteste Anschlag vom revolutionären Kampf ein Angriff mit einem Raketenwerfer auf die US-Botschaft 2006 im Zentrum von Athen war. Das heißt, um klarzumachen, so, die sind auch heftig drauf, es propagieren auch einen bewaffneten Kampf, distanzieren sich aber ganz klar von solchen Aktionen wie Briefbomben verschicken. Die Diskussion, die sich vor allem in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Schweiz über Gewalt oder Nichtgewalt innerhalb gesellschaftlicher und sozialer Kämpfe oft stellt, findet so in Griechenland überhaupt nicht statt. Der Grund dafür liegt, wie ich hoffe, das vermittelt zu haben, in der griechischen Geschichte. Die ganze griechische Geschichte ist, wie ich versucht habe klarzumachen, von gewalttätigen Aufständen, Befreiungskämpfen, Unterdrückung, Folter, Diktatur, Ermordung aller linken, linksradikalen und anarchistischen Bewegungen geprägt. Innerhalb dieser politischen Linken wurden linksradikale Trotzkistinnen, Anarchistinnen dann auch noch von der stalinistischen KP gnadenlos verfolgt. Und es ist in Griechenland eigentlich 95% aller aktiven Leute, um nicht zu sagen 98% oder 99% aller aktiven Leute, klar, in ihrem Bewusstsein wird sich Befreiung, wird sich gesellschaftliche Veränderung gezwungenermaßen nur über Gewalt erreichen lassen, da weder Diktaturen noch das kapitalistische System gewaltfrei abtreten wird. Das heißt, die Leute vertreten nicht alle einen Gewaltfetisch, aber sie sehen die Notwendigkeit, sich mit Gewalt gegen gewalttätige Zustände wehren zu müssen. An dem Punkt würde ich einen Schnitt machen und noch einen kleinen Werbeblock einfließen lassen, weil ich mein Geld unter anderem auch als Griechisch-Übersetzer verdiene und zwei Bücher meiner griechischen Lieblingsschriftstellerin übersetzt habe, die sich genau mit diesem Thema Gewalt, Terrorismus, Staatsterrorismus auch beschäftigen. Die Schriftstellerin heißt Liliso Grafu, ist eine freiheitliche Kommunistin. Sie ist 1998 gestorben. Das erste Buch, Beruf Hure, ist ein autobiografisches Buch von ihr, in der sie die Zeit während der Militärdiktatur 67 bis 74 beschreibt. In dieser Zeit hatte sie als bekannte linke Journalistin Berufsverbot und ein gleichzeitiges Ausreiseverbot aus Griechenland. Das zweite Buch, Deine Frau, die Schlampe, ist der Titel, beschäftigt sich genau mit bewaffnetem Kampf, mit dem beginnenden bewaffneten Kampf in Griechenland nach dem Ende der Militärdiktatur und der staatlichen Terrorfahndung, Antiterrorfahndung in Deutschland. Die Hauptperson des Buches ist ein griechischer sogenannter Gastarbeiter, der in der Nähe von Stuttgart in der Fabrik arbeitet und in Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er in diese RAF-Fahndungshysterie gerät und von deutschen Bullen eingeknastet wird in Stammheim. Damit ist jetzt dann mein Monolog beendet. Ich würde das dann offen machen. Vielleicht sind auch Leute hier, die sich auch mit Griechenland gut auskennen und Ergänzungen haben. Oder ihr habt einfach Fragen, Anmerkungen zu machen, dann können wir das jetzt tun. Danke euch. Die beiden Bücher kosten übrigens 10 Euro oder ich glaube, da sind dann 12 Franken. So viel noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht in Deutschland öfter mal was zu schreiben. Es gab von konservativen Umweltschutzverbänden wie dem Ornithologenverband in Deutschland. Ja, das ist. Kommt gut heim. Tschüss, viel Spaß. Das ist sehr schade, aber der Ornithologenverband in Deutschland, der hat versucht, über so Kanäle. Über seine Kanäle eben die EU-Gelder zu kürzen oder zu stoppen, um innerhalb der EU, des EU-Parlaments bekannter zu machen, was da für eine Zerstörung stattfindet. Ansonsten sind mir in Deutschland keine Gruppen bekannt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber du müsstest das, gib es vielleicht einfach auch mal ins Internet ein. Archelos und in Griechenland sind massenhaft Gruppen daran beteiligt und arbeiten und demonstrieren und besetzen und kämpfen gemeinsam mit der ansässigen Bevölkerung. Das ist insofern auch für Leute aus Deutschland, könnte das interessant sein, weil im Moment ja der komplette griechische Staatsbesitz privatisiert und zerschlagen werden soll. Und der Stromkonzern DEI, der staatliche Stromkonzern, der unter anderem auch diese Umleitung des Archelos betreibt, weil er über die Staumauern Strom gewinnt, der soll aufgekauft werden von der deutschen RWE, die natürlich wieder ein super Schnäppchen machen will. Und RWE treibt alle diese Pläne der Umleitung vehement voran über alle Lobbygruppen, auch im EU-Parlament. Und die griechischen Politiker, die PASOK, immer wenn die PASOK, die Sozialdemokraten zum Beispiel mal in der Opposition waren, dann wollte PASOK das Projekt stoppen. Immer wenn PASOK an der Regierung ist, treibt PASOK das Projekt voran. Die Konservativen treiben es sowieso voran, die anderen waren noch nie mit in der Regierung. Das heißt, das ist auf dieser politischen Ebene ist das ein total verlorener Kampf und es müsste auch in Deutschland über Propagandaaktionen, über direkte Aktionen bei RWE, müsste das überhaupt erstmal ins Bewusstsein der Bevölkerung kommen, was da für eine Zerstörung stattfindet. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich nehme an, die üblichen Verdächtigen werden das finanzieren, also. Also als Klarstellung erstmal, die Bombenanschläge auf linke Zentren und auf besetzte Häuser, das waren faschistische Bombenanschläge. Und die ganzen, die Genossen und Genossinnen in Griechenland gehen davon aus, dass die auch mit Unterstützung zumindest Teilen des Polizeiapparats geschehen sind, in Thessaloniki zum Beispiel. Das ist keine innerlinke Auseinandersetzung. Die innerlinke Auseinandersetzung, die eventuell auch du meinst oder die eventuell auch in der Schweiz ankam, ist die beim vorletzten Generalstreik, als vor dem Parlamentsgebäude in Athen sich antiautoritäre und anarchistische Gruppen mit Ordnern und Ordnern der Gewerkschaftsfront PAME und der KUKUE. Die Gewerkschaftsfront PAME ist eine von der KUKUE bestimmte Gewerkschaftsfront, mit denen anderthalb Stunden heftigste Straßenschlachten liefern. Diese Auseinandersetzung kann ich ganz klar erklären. Das war der erste Generalstreik seit 15 Jahren, wo die KUKUE gemeinsam mit allen anderen Gruppenorganisationen die Demonstration durchgeführt hat. Im Allgemeinen ist es seit 15 Jahren so, dass die KUKUE entweder 2 Stunden vor allen anderen demonstriert und dann schon weg ist, wenn die große Generalstreiksdemo kommt, oder an anderen Plätzen von Athen demonstriert. Aufgrund der Krise, aufgrund der zugespitzten Lage, haben sich die Gewerkschaftsführer mit KP und PAME geeinigt, wir müssen endlich mal wieder was allein gemeinsam machen, und haben dann zu diesem 48-stündigen Generalstreik gemeinsam mobilisiert, auch zu einer gemeinsamen Demonstration mobilisiert. Der Zielpunkt dieser Demonstration ist im Moment natürlicherweise das Parlament in Athen, weil da alle Sparbeschlüsse, auch wenn sie von Berlin aufoktroyiert sind, in Athen gefasst werden müssen, zumindest noch. Was macht die KUKUE? Die KUKUE ist 2 Stunden vorher am Syntagma-Platz mit 40.000 Leuten, und als die restliche Demonstration ankommt, hat sie den kompletten Platz vorm Parlament besetzt, um im Fernsehen Bilder zu präsentieren, wehende rote Fahnen, die Generalsekretärin Papariga die Reden hält und alle anderen prallen an den Blocks ab. Das gab schon am ersten Tag totale verbale Auseinandersetzungen, ein paar Stumpereien und kurz, also Situationen, wo es kurz vorm Eskalieren war. Es wurde dann insofern gelöst, dass die KP nach 2 Stunden abzog. Am zweiten Tag war das Besondere, dass 2 Wochen vor dem Generalstreik einige linksradikale Gruppen, einige kommunistische, außerparlamentarische Gruppen und ein paar anarchistische Gruppen dazu aufgerufen haben, da neue Sparbeschlüsse momentan nur noch so verhindert werden können, indem wir die Abstimmung im Parlament verhindern, die sollte am zweiten Tag des Generalstreiks stattfinden, müssen wir die Abstimmung verhindern. Das heißt, Sturm aufs Parlament, abbrennen, abfackeln, wie auch immer, abreißen oder zumindest Verhinderung der Abstimmung. Eine Woche vor dem Generalstreik rief dann die KUKUE zu einer Umzingelung des Parlaments auf, was zu riesigem Aufruhr sowohl in der Presse als auch im politischen Establishment führte, weil der Verdacht bestand, dass die KUKUE eventuell gemeinsame Sache mit allen radikalen Kräften machen will und die Abstimmung versucht zu verhindern. Daraufhin trat die Papariga, die Generalsekretärin, 2 Tage vor dem Generalstreik auf einer Pressekonferenz auf und erklärte klipp und klar, es liegt nicht in unserer Absicht, die Abstimmung zu verhindern. Wir werden eine symbolische Kette bilden. Wir werden die Abstimmung im Parlament gewährleisten und das Parlament schützen. Damit war das auch klar. Das Bild, was sich dann bot, der Demonstration, die aufs Parlament zukam, war folgendes. Ihr seid die Demonstration jetzt, ich bin die KP. Ich stehe jetzt hier mit Helm und dicken Knüppeln, mit dem Rücken zum Parlament und erwarte euch als Demonstration, die Bullen, die normalerweise das Parlament schützen,
lümmeln hinter mir in der Sonne rum und trinken Kaffee, weil alle wissen, die KP schützt viel besser das Parlament. So stellt sich das Bild dar, als ihr ankommt. Die ersten Gruppen stumpfen ein bisschen, beschweren sich, eben dasselbe wie den Tag vorher. Und als der erste antiautoritäre, anarchistische Block ankommt, gibt es eine heftigere Stumperei und es geht dann danach sofort voll ab. Dazu kann ich sagen, wer sich wie ein Bulle verhält, wird auch behandelt wie ein Bulle und das ist eine völlig natürliche und ganz klare Reaktion. Und die KP ist nicht erst seitdem nicht Teil einer linken emanzipatorischen Bewegung, sondern die KP war außer im Widerstand gegen die Deutschen schon immer eine konservative, eine unterdrückerische und eine anti-emanzipatorische Partei und Bewegung in Griechenland. Also erstens, die Situation ist nicht ganz so toll, wie du sie darstellst, sondern die Situation stellt sich so dar, dass der überwiegende Teil der griechischen Bevölkerung total verzweifelt ist, die Leute nicht mehr ein noch aus wissen und weite Teile der Bevölkerung überhaupt keine Zukunftsperspektive mehr sehen und schlicht und einfach es gerne hätten, dass wieder irgendwas funktioniert. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist weder revolutionär, noch anarchistisch, noch kommunistisch, noch sonst wie aufständig, sondern verzweifelt. Das Zweite, die ganzen gesellschaftlichen Kämpfe finden trotzdem in Griechenland auf einem Niveau statt, was natürlich für die Schweiz oder für Deutschland traumhaft ist, was wir noch nie erreicht haben. Und diese Kämpfe machen klar, dass in Griechenland auch weite Teile der Bevölkerung zumindest bereit sind, was Neues zu riskieren oder zu kämpfen, um ihre Rechte zu verteidigen. Das Wichtigste, wie wir diese Kämpfe unterstützen können, ist, dass dieser Aufstand endlich nach Westeuropa getragen wird, weil diese Kämpfe auf dem hohen Niveau, wie sie jetzt 2 Jahre stattgefunden haben, haben ganz klipp und klar bewiesen, du kannst in einem kleinen Land dich mit aller Macht und aller Gewalt und aller Verzweiflung wehren. Du kannst im Sommer dann auch friedlich und gewaltfrei mit bis zu 1 Million Leute Monate einen zentralen Platz besetzen oder viele, viele Plätze. Der Kapitalismus und seine Garden, seine Schlägergarden prügeln ihr Programm durch, solange sich so ein Widerstand auf ein kleines Land beschränkt und es kein überspringender Funke gibt. Unterstützen kannst du oder können wir den Widerstand in Griechenland, weil es ist noch kein Aufstand, es sind Abwehrkämpfe. Den Widerstand können wir unterstützen, indem wir diese Abwehrkämpfe verbreitern. Dazu, das ist eine ganz gute Überleitung zu einem Aktionstag, einem antikapitalistischen, M31, 31. März, findet europaweit, finden Aktionen, Demonstrationen, Besetzungen gegen die kapitalistische Politik der letzten Jahre statt. Das ist eine Idee, die genau darauf basiert, dass wir uns innerhalb der FAU und des Sozialrevolutionären Bündnisses in Frankfurt im letzten Sommer überlegt haben, das kann nicht sein, dass wir immer nur brennende Barrikaden in Griechenland sehen und höchstens mal eine Solidemo, eine Lasche in Frankfurt hinkriegen. Es muss endlich gelingen, auch den antikapitalistischen Widerstand europaweit zu vernetzen, genau wie das Kapital weltweit vernetzt ist. Es muss gelingen, in diesem antikapitalistischen Widerstand nicht Standortnationalismus à la DGB zu betreiben, der sich über jede Waffenlieferung aus einer deutschen Fabrik nach Griechenland freut, weil er deutsche Arbeitsplätze sichert, oder der jede Lohnkürzung in Deutschland unterschreibt, weil deutsche Arbeitsplätze gesichert werden gegen die ausländische Konkurrenz, sondern es muss gelingen, antiautoritäre Gruppen, Basisgewerkschaften und Linksradikale gemeinsam in einem Netz zu vereinigen, damit die Kämpfe in Griechenland nicht mehr alleine stehen, sondern damit klar wird, wir sind alle vom Kapitalismus bedroht, wir werden alle ausgebeutet, natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, aber mittlerweile verhungern Leute in Griechenland oder ältere Leute sterben, weil sie ihre Medikamente nicht mehr kriegen, weil sie die nicht bezahlen können, weil die Apotheken nichts mehr auf Rezepte rausliefern, weil die Multis nicht mehr liefern, ohne Cash zu kriegen und der griechische Staat pleite ist. Das heißt, Leute sterben, weil sie keine Medikamente mehr kriegen. Oder Eltern geben ihre Kinder bei der orthodoxen Kirche ab, weil sie die Kinder nicht mehr ernähren können. Das ist ein westeuropäischer Industriestaat. Das ist eine absolute menschliche Katastrophe, die da stattfindet. In Deutschland haben wir uns schon lange daran gewöhnt, dass jeden Winter 10, 20, 30 Obdachlose erfrieren. In Griechenland erfrieren gerade zum ersten Mal Obdachlose. Da ist es noch totale Empörung. Wir müssen wieder in der Lage sein, uns zu empören, wenn auch nur eine Person erfriert in Deutschland. Und wir müssen in der Lage sein, nicht nur brennende Barrikaden in Athen geil zu finden, sondern zu wissen, dass das auch was mit unserer eigenen Ausbeutung in Deutschland zu tun hat oder in der Schweiz. Und deshalb, wenn der Funke überspringen soll, dann musst du hier was entzünden. Das Erste, was du tun kannst, ist, komm am 31. Mai nach Frankfurt.
März.
31. März nach Frankfurt und beteilige dich an einer versuchten Besetzung der Baustelle der EZB. Das ist das, was wir in Deutschland tun werden oder versuchen werden. Wir werden die EZB nicht als Bank angreifen, weil wir nicht glauben, dass personifizierte Ackermänner oder böse, gierige Banken schuld an der kapitalistischen, sogenannten kapitalistischen Krise sind, sondern dass der Kapitalismus selbst abgeschafft gehört. Wir greifen also die EZB als politisches Machtinstrument der europäischen Eliten an. Die EZB war nie demokratisch legitimiert. Sie ist politisch bisher nicht hinterfragbar. Es wurde nie irgendjemand gewählt und sie treibt maßgeblich die Krisenpolitik und die Ausbeutungspolitik gegen die Länder im Süden voran. Es kam nicht alles ganz an, aber... Ja, Griechenland geht schon. Ich lasse es einfach mal als Statement stehen. 1973 hat die QQE die Besetzung des Polytechnikums verurteilt, hat die Besetzerin als Staatsschutzagenten und Provokateure bezeichnet und hat dann in den 3 Tagen der Besetzung ständig versucht, über die Herstellung eines sogenannten Stroms, das heißt Leute, die massenhaft die Plena verlassen, eine freiwillige Räumung des Polytechnikums durchzusetzen. Das heißt, sie haben versucht, das Ding freiwillig zu räumen, weil das natürlich eine völlig unkontrollierte, von der KP unkontrollierte Bewegung war, was keineswegs sein darf, was verboten ist, und deshalb diese Stellungnahme. Im Nachhinein, das heißt in den 80er und 90er Jahren, bei allen Gedenkdemonstrationen zum Studentenaufstand, dem sogenannten, hat die KP dann versucht, das Gedenken zu monopolisieren und sich als Beteiligte in vorderster Kampfesfront dargestellt. Das heißt, historische Wahrheiten versucht zu verdrehen, was dummerweise für sie dummerweise nicht gelang, da schlicht und einfach in den studentischen Zeitungen der KP von 73 die entsprechenden Passagen schwarz auf weiß zu lesen sind und die antiautoritär-anarchistische Bewegung die ganzen Dinge auch immer wieder in Plakaten oder auf Aufklebern bekannt macht, was 73 von der KP verbraten wurde. Das heißt, das ist so. Die KP versucht ansonsten immer alle Bewegungen zu diskreditieren, die sie nicht dominieren kann. Das ist ja zwiespältig, das Verhältnis. Einerseits finden mittlerweile aufgrund der ständigen Aktivität anarchistischer Gruppen finden alle gesellschaftliche Kämpfe in Griechenland statt, auf eine Art und Weise, die wir als Anarchistinnen total gutheißen. Das heißt, es wird immer zuerst eine Vollversammlung einberufen. Es wird immer zuerst ein Plenum einberufen. Es werden Stadtteilkomitees gegründet. Es werden Bürgermeisterämter besetzt und die ganze Bevölkerung diskutiert. Das sind alles Aktionsformen, die in Deutschland zumindest nur ganz, ganz selten stattfinden. Das wird in Griechenland massenhaft von Abertausenden von Leuten gemacht, auch wenn sie nicht Anarchistinnen und Anarchistinnen sind. Das heißt, Abertausende von Leute versuchen, auf unsere Art und Weise Politik zu machen. Die Supermarktplünderung, dazu vielleicht als kurze Erklärung, es werden jetzt seit 4-5 Jahren immer wieder von anarchistischen Gruppen auf eine ruhige Art und Weise Supermärkte geplündert. Das heißt, die Leute haben große Sonnenbrillen auf, Kappen auf, gehen gemütlich in den Supermarkt, machen Einkaufswagen voll mit Grundnahrungsmitteln, schieben die an der Kasse vorbei, erläutern, dass heute nicht bezahlt wird, weil sowieso niemand Geld hat und dass die Waren verteilt werden, schieben den Kram raus und verteilen vor den Supermärkten, wo sich an einzelnen Wochentagen die griechischen Straßenmärkte befinden, wo eigentlich die komplette Bevölkerung einkauft in Griechenland, und verteilen diese Waren gemeinsam mit Flugblättern an die Bevölkerung für umsonst. Aufgrund der kapitalistischen Krise, weil niemand mehr Geld hat. Diese Enteignungsaktionen, die werden total begeistert aufgenommen, die werden bejubelt, aber passiv. Das heißt, das Ziel der Gruppen, die damit begonnen haben vor 2 Jahren, war eigentlich, dass sich sowas ausbreitet, wie es Ende der 70er in Italien war. Die ganze Idee geht ja auf ein Theaterstück von Dario Fo zurück, bezahlt wird nicht, Und das Theaterstück von Dario Fo geht auf proletarischen Einkauf von Arbeiterinnen und Arbeitern in Industriemetropolen Norditaliens zurück. Als nämlich die keine Kohle mehr hatten, sind sie in Supermärkten gegangen und die Frauen vor allem haben an der Kasse versucht, faire Preise auszuhandeln. Wenn sich der Besitzer eingelassen hat auf faire Preise, dann wurde eben ein fairer Preis bezahlt. Wenn der sich gar nicht drauf eingelassen hat, wurde eben geplündert. Ganz einfach. Das heißt, in Norditalien war das eine Massenaktion einer verarmten Arbeiterschaft. In Griechenland ist es nach wie vor eine Unterstützungsaktion anarchistischer Gruppen für eine passive Bevölkerung, die das zwar gut findet, aber nicht macht. Der dritte Punkt sind die militanten Auseinandersetzungen in Athen. Davor haben ganz viele Leute Angst. Was bedeutet, dass ein Teil der Leute auch wahrscheinlich nicht mehr auf Demonstrationen geht, weil sie Angst haben. Das ist aber auch das Phänomen zu beurteilen, dass Leute, die gerne ruhige Demonstrationen haben wollen und trotzdem protestieren wollen, sich der KP-Demonstration anschließen, was dazu geführt hat, dass Ende letzten Jahres die letzten beiden großen Generalstreikdemos der KP 80.000 bis 100.000 Leute hatten. Da waren dann auch noch, keine Ahnung, 250.000 andere unterwegs. Aber die KP hat auf jeden Fall eine ganz, ganz große Stärke auch dadurch erreicht. Das sind nicht alles Leute, die auch die KP wählen würden. Das sind aber Leute, die wissen, wenn ich mit der KP demonstriere, dann gibt es A, keine Bullen, es gibt B, keine Auseinandersetzungen und ich kann C, meinen Unmut sicher klar machen. Es gab dann jetzt im Sommer diese Platzbesetzungen, als die Empörten aus Spanien auf Griechenland übersprangen. Und da haben sich massenhaft, also hunderttausendfach, millionenfach, haben sich Leute beteiligt, die noch nie politisch aktiv waren, die aber den Drang verspürten, endlich irgendwo irgendwas zu tun. Und für die waren diese Platzbesetzungen der Moment, aktiv zu werden. Und viele haben da angefangen, sich zu politisieren. Und haben das wiederum dann aber gemacht in offenen Plenar, mit offenen Rednerlisten, mit Parteienverbot. Also es gab auf all diesen Plätzen ein Verbot von Parteifahnen zum Beispiel. Nicht von Anarchisten durchgesetzt, sondern weil niemand mehr Bock auf Parteien hatte. Ja, so viel vielleicht.
Das ist noch so sehr, sehr weit davon entfernt, dass die Bevölkerung sich auf solche, ja, ich sage jetzt mal, anarchistischen Praktiken oder so anzueignen. Vielleicht bin ich zu idealistisch, vielleicht bin ich zu träumerisch, aber ich kann mir vorstellen, jetzt sind vielleicht auch viele Leute in der Bevölkerung blockiert, weil es einfach zum Beispiel nicht sozial akzeptiert ist.
Also eine erstmal, das ist die Bevölkerung ist auch nichts anderes als die anarchistische Bewegung. Ganz viele Anarchistinnen kämpfen schon immer mit der Bevölkerung zusammen. Dann, wie gesagt, haben sich weite Teile der Kämpfenden, so würde ich das eher beschreiben, im Moment anarchistischer Mittel sowieso schon bedient. Also es sind jetzt, während wir hier reden, sind zum Beispiel die Landratsämter in 7 griechischen Städten besetzt. Es sind die Rathäuser in 3 Städten besetzt. Es ist eine Fakultät in Athen besetzt. Und das findet alles über offene Plenar statt. Überall. Diese Besetzungen finden nicht statt nur von den Anarchistinnen, sondern die finden statt von der kämpfenden Bevölkerung, unter der sich auch Anarchistinnen befinden. Das Zweite ist, dass du nicht vergessen darfst, dass unter der Bevölkerung auch nicht nur Leute sind, die sich in Richtung auf eine Emanzipation und Befreiung hinwehren, sondern Es gibt ja auch eine total starke Gegenbewegung, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Das ist ein mit Fortschreiten der Krise ein super krasser Rassismus, der immer mehr hervorbricht. Total krasse faschistische Gruppen, die offene Jagd auf Flüchtlinge oder anders aussehende im Zentrum von Athen oder auch in Igoumenitsa, in Patras, in Thessaloniki weniger machen. Es gibt einen enormen Chauvinismus, der auch verbreitet ist in der Bevölkerung. Das heißt, außergriechische Kräfte sind verantwortlich oder die scheiß Albaner oder die Flüchtlinge klauen oder die stehlen unsere Arbeitsplätze. Auch das ist alles existent. Und es kann genauso gut, wie es im Moment möglicherweise tatsächlich bei einer weiteren Durchsetzung der jetzt 2 Jahre lang verfolgten Politik, also wenn das weiterhin so durchgeprügelt wird, kann es durchaus sein, dass es in Griechenland auch nochmal zu heftigeren Explosionen und zu heftigeren Aufständen kommt, obwohl ich dann teilweise auch gar nicht mehr weiß, wie das noch gesteigert werden soll. Also wenn, die nächste Steigerung wäre dann jetzt eine offene Bewaffnung, weil da kracht es schon teilweise so heftig, dass nicht mehr viel fehlt dazu. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das Ganze zumindest in Athen, in dieser Metropole, zu einem offenen Hauen und Stechen, jeder gegen jeden, alle gegen alle, und zu einer totalen gesellschaftlichen Katastrophe führen wird, wo einfach nur noch einzelne Interessengruppen gegenseitig aufeinander einstechen, hauen und schlagen. Also auch sowas wie ein mehr oder weniger offener Bürgerkrieg ist da nicht ganz so weit weg. Ihr müsst es auch ein bisschen selbst, ich glaube das nicht alles. Ich glaube du, oder?
Ja, also wenn man solche bestehenden Konflikte betrachtet, dann war es ja wirklich so, dass es nur eine kleine Anzahl aktiver Leute mit anarchistischem Selbstverständnis darin liegt, also relativ. Aber dass sich dann, wenn diese Leute entsprechende Arbeit im Voraus machen, sich in diesem Moment viele Leute auf ihre Seite schlagen, weil das Vertrauen im Vorfeld gewonnen wurde, durch praktische Arbeit im Quartier und im Alltag und so weiter, wie diese Supermarktschaften und so weiter, wie siehst du das im Fall von Griechenland? Wurde diese Arbeit geleistet oder ist so militanter Widerstand jetzt sehr unverständlich für breite Kreise, weil eben diese Arbeit also weil ich dachte auch, weil ich das Wort Guerilla verwende, eine Guerilla klassischerweise hat ja Rückhalt.
Ja, klassischerweise. Also meiner Meinung nach wurde die Arbeit zu wenig gemacht. Die wurde nur von wenigen Genossinnen und Genossen gemacht. Es gibt jetzt innerhalb der Krise ein paar Beispiele, die meiner Meinung nach in die richtige Richtung weisen. Das ist zum Beispiel, dass Leute aus der antiautoritären Bewegung in Thessaloniki jetzt gemeinsam mit Gewerkschaftern der Wasserwerke und Bewohnern und Bewohnerinnen von einem Dorf Aravissos, das ist außerhalb von Thessaloniki und hat die Grundwasserquellen der Wasserwerke, dieses Bündnis aus Anarchistinnen, antiautoritären Wasserwerkern und Bewohnern dieses Dorfes, die versuchen im Moment die Privatisierung der Wasserwerke zu verhindern, aber nicht, indem sie sagen, alles soll so bleiben, wie es ist, der Staat ist super und es bleibt ein Staatsbetrieb, sondern die wollen über Genossenschaften, die in allen Stadtteilen Thessalonikis gegründet werden, die Wasserwerke vergesellschaften und in die Hände der Bevölkerung überführen. Das ist eins der Konzepte, die ich super finde. Andere Konzepte sind, dass Antiautoritäre gemeinsam mit wiederum den emanzipatorischen Teil der Bevölkerung riesige Landbesetzungen machen. Die haben ehemalige Kasernengelände in Athen und in Thessaloniki besetzt oder brachliegendes Land besetzt und dort jetzt hunderte von Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam ihr Biogemüse anbauen und das über Food-Koops in der Stadt vertreiben. Das ist nicht so ein Net-Net-Öko-Öko, wie man sich das hier vielleicht vorstellen kann, sondern das ist schlicht und einfach, da sorgen hunderte von Leuten dafür, dass ein Grundbedarf gedeckt wird und tun das kollektiv und gemeinsam. Super. Ganz viel hat aber die anarchistische Bewegung, gerade der jüngere Teil, weil sie noch so jung sind und weil sie unter anderem noch so viel Wut in sich drin tragen und weil es auch außerdem wahrscheinlich auch einfacher ist, als so langsame kleine Schritte zu gehen, in den letzten Jahren immer noch zu viel Wert drauf gelegt, in der ständigen Auseinandersetzung mit den Bullen zu sein. Und das ist eben was, was zum Großteil nur von jungen Leuten, die schnell rennen können und die noch nicht krank sind, gemacht werden kann. Und nicht von allen in der Bevölkerung. Und das ist immer noch was, wodurch auch das Bild in weiten Teilen von Anarchistinnen geprägt wird. Weil natürlich gab es auch in den letzten 50 Jahren dieselbe Propaganda in Griechenland, die es auch hier gibt und die es auch in Deutschland gibt. Chaoten, Gewalt, bla bla bla, Plünderer und so weiter. Der Unterschied in Griechenland ist nur, dass große Teile der gesamten griechischen Bevölkerung schon immer antistaatlich eingestellt sind, weil sie noch nie wirklich von diesem Staat profitierten. Das heißt, diese Propaganda fiel nicht ganz auf so fruchtbaren Boden wie in Deutschland. Und B, große Teile der Leute, wie gesagt, sobald sie sich wehren oder organisieren, ganz natürlich anarchistische Mittel anwenden und es eine sehr, sehr viel größere Offenheit gibt bei Demonstrationen in Griechenland, wenn wir Flugblätter verteilt haben. Alle Leute in Griechenland nehmen Flugblätter und lesen die sich durch. Das war etwas, was ich aus Westdeutschland überhaupt nicht gewohnt war. Mich oder uns haben sie immer nur zum Teufel gewünscht oder in die DDR gewünscht. Also das ist in Griechenland ganz anders. Aber es wurde zu wenig Wert drauf gelegt, in den letzten Jahrzehnten wirklich gesellschaftliche Alternativen aufzubauen. Das geschah immer nur in Einzelbereichen. Ganz wenig. Das sind ein paar Sachen, die gerade erst anfangen. Und dass zum Beispiel Fabriken nicht übernommen werden, im Gegensatz zu Argentinien 2001, 2002, das liegt daran, dass die Arbeiterbewegung in Griechenland wirklich fest entweder in der Hand der KP ist, die sowas überhaupt nicht vorsieht, oder fest in der Hand, wie in Deutschland, von Sozialdemokraten ist. Also es gibt eine ähnliche Dachgewerkschaftsstruktur wie ein DGB in Deutschland und da Selbstverwaltung einfach gar nicht vorgesehen ist. Es findet mittlerweile, wie gesagt, Anfänge in so kollektiven Aneignungsprozessen. Es gibt auch jetzt verstärkt die Gründung von Kollektivbetrieben. Kollektivbetriebe allerdings, die werden wie bei uns auch von Linksradikalen und Anarchistinnen, Antiautoritären gegründet und jetzt nicht von der Arbeiterschaft, die eine Fabrik übernimmt. Und Teile der Bewegung, die solche Arbeitskämpfe die ganzen letzten Jahrzehnte schon unterstützt, wie zum Beispiel die Alpha Kappa. Alpha Kappa ist eine griechenlandweite antiautoritäre Vereinigung, antiautoritäre Strömung nennen die sich. Die haben immer wieder versucht, militante Arbeiterkämpfe zu unterstützen. Und da gibt es beispielhaft gibt's den Fall 2002, 2003, 2004 haben Arbeiter einer Düngemittelfabrik in Thessaloniki, haben ihre Fabrik besetzt, weil das Ding zugemacht werden sollte. Die gehörte zu einer griechischen Bank, die privatisiert werden sollte, und da die neuen Käufer keine Düngemittelfabrik wollten, sollte das Ding platt gemacht werden, obwohl es schwarze Zahlen schrieb. Die Arbeiter haben, das waren 400 damals, haben die Fabrik besetzt, haben die auch sehr militant gegen räumungswillige Bullen verteidigt, wurden dann monatelang unterstützt von der Alpha Kappa, haben massenhaft Demonstrationen in der Stadt durchgeführt, und die Leute von der Alpha Kappa haben immer wieder vorgeschlagen, ey, ihr produziert doch sowieso, Düngemittel werden in Griechenland immer gebraucht, ihr wisst, wie die Produktion geht, ihr habt das Ding schon besetzt, warum produziert ihr nicht einfach als Kollektiv weiter? Das wollten die nicht, nee, der Staat soll die kaufen, der Staat soll das Ding übernehmen. Dieser militante Kampf ging dann so weit, bis es mit dem damaligen Wirtschaftsminister dann schließlich eine Fernsehdebatte gab von einem der Arbeiterführer in der Klotze. Und weil dieser Arbeiterführer sehr vehement und sehr militant auftrat und immer wieder forderte, dass die Fabrik nicht geschlossen werden darf, platzte diesem Minister letztendlich der Hut, und er sagte dann, na, wenn ihr das so gut könnt und das Scheißding so viel schwarze Zahlen produziert, dann übernehmt's doch endlich und führt's in Eigenregie weiter. Woraufhin der militante Arbeiterführer von der KP total ins Stottern geriet und sagte, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ihr, der Staat, ihr sollt das übernehmen, finanzieren, bla bla bla. Womit der ganze Kampf irgendwie der letzten Monate natürlich sofort in sich zusammenbrach und klar wurde, diese Arbeiterschaft ist nicht in der Lage, die hat das überhaupt nicht im Kopf, die hat schon das Denken daran, ist total fremd. Und das ist bis heute so, es finden super militante Abwehrkämpfe statt, aber noch immer mit der Forderung, dass der Staat einen pleitegehenden Kapitalisten finanzieren soll oder am besten der Staat die Fabrik übernehmen soll. Es gibt die theoretische Unterstützung zumindest von allen Linken, auch unter Einschluss der KP, die sagen, die Flüchtlinge sind nicht schuld an unserem Elend, sondern wir sind solidarisch mit den Flüchtlingen. Es gibt bei militanten Angriffen auf Flüchtlinge, die gerade im letzten Jahr in Athen auch organisiert von Hardcore-Nazis immer wieder stattfanden, gibt es eine organisierte Gegenwehr von antirassistischen Gruppen, von Menschenrechtsgruppen und anarchistischen antiautoritären Gruppen oder besetzten Häusern, die dann auch militant gemeinsam mit den Flüchtlingen gegen Nazis und gegen Bullen kämpfen. Und es gab einen sehr wichtigen Hungerstreik von 300 Flüchtlingen letztes Jahr in Griechenland, die für ein Aufenthaltsrecht und eine Arbeitserlaubnis und eine Legalisierung aller Flüchtlinge in Griechenland gekämpft haben. Der wurde auch von weiten Teilen bis rein ins Parlament, Linksallianz und KUKUE unterstützt. Es gibt die Realität in Griechenland, und daran ist wiederum Deutschland oder komplett die EU mit Schuld, also auch die griechische Regierung mit Schuld, weil es in der EU das sogenannte Dublin-II-Abkommen gibt. Das Dublin-II-Abkommen regelt, dass der Staat, in den ein Flüchtling einreist, verantwortlich ist für die Asylgesetzgebung. Der griechische Staat war noch nie in der Lage, eine Asylgesetzgebung zu gewährleisten. Der griechische Staat ist in den letzten 2 Jahren überhaupt gar nicht mehr zu gar nichts in der Lage, außer zu Repression. Dublin II führt aber trotzdem dazu, dass 95% der in die EU einreisenden Flüchtlinge aufgrund der geografischen Lage Griechenlands jetzt in Griechenland hängen. Die wollen zwar nicht in Griechenland sein, kommen aber nicht weiter, weil das Land ja keinen Festlandzugang zur restlichen EU hat, sondern nur die beiden Häfen Patras und Igoumenitsa, die aussehen wie Hochsicherheitsknäste. Da kommt kaum noch jemand rüber nach Italien. Das heißt, es hängt ungefähr 1 Million völlig mittelloser, obdachloser und an den Rand gedrängter Flüchtlinge in Griechenland fest. Die konzentrieren sich auf vor allem Athen, Piräus, Thessaloniki als zweite Metropole oder Patras, Igoumenitsa, weil das das Tor zu Westeuropa ist. Die griechische Regierung fordert schon seit Jahren, seit mittlerweile 2 Jahren offiziell, dass Dublin II neu verhandelt wird, weil auch die kapiert haben, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwas zu tun. Die EU weigert sich strikt und vor allem Deutschland weigert sich strikt. Sollte es mittlerweile irgendeinem Flüchtling gelingen, doch noch nach Deutschland zu kommen aus Griechenland, wird der mittlerweile sogar nicht mehr zurückgeschoben, weil zumindest die meisten Gerichte auch akzeptiert haben, dass in Griechenland kein menschenwürdiger Umgang gewährleistet werden kann. Trotzdem ist Dublin II intakt, Dublin II gilt, wird nicht geändert und das verschärft natürlich die ganze explosive Lage in Griechenland noch immens, dass Leute, die sowieso gerade anfangen, selbst zu hungern, sich auch noch damit konfrontiert sehen, dass noch 1 Million Hungerleider sowieso in ihrem Land rumhängt, die sich auch mit denen nicht unterhalten können, mit den meisten, Fremdenangst ansteigt und die Leute ganz einfach auch Angst haben und unsicher sind und so weiter, oder sowieso rassistische Denkweisen verinnerlicht haben oder jetzt darauf anspringen, dass die Nazis die einfachere Lösung bieten, Kanacken raus und was weiß ich, Linke in den Knast. Das ist eine ganz super schwierige Lage, die, wenn überhaupt von uns aus hier, dann nur so verbessert werden kann, dass deutsche Franzosen vor ihren jeweiligen Bundeshauptstädten Rabatz schlagen, dass die Flüchtlinge aus Griechenland rauskommen und dass die solidarisch auf die ganze EU verteilt werden. Das ist die einzige realistische Lösung momentan, dass alle EU-Länder Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Die gehen gegen den real existierenden Sozialismus. Es gibt auch Leute, die bezeichnen sich als Anarcho-Kommunisten. Da aber Kommunismus in Griechenland verbunden ist mit Knickschuss, Kopfschuss, trotz gemeinsamen faschistischen Feind wirst du ständig noch von hinten gemeuchelt, arbeiten die nicht mit, weder mit der KP, noch mit der Linksallianz, noch mit der demokratischen Linken, und die meisten anarchistischen und antiautoritären Gruppen auch nicht mit der außerparlamentarischen kommunistischen Linken. Das heißt, Maoisten, Trotzkisten, wie auch immer was isten, zusammen, weil fast alle eigentlich immer vermuten, dass wenn die die Chance haben sollten, dann bringen sie uns wieder um und es wird uns nie wieder geschehen. Es geht gegen das Autoritäre.
Griechenland ist ja eigentlich gar nicht so arm. Wir sitzen auf riesigen Bodenschätzen. Öl, Uran, Gold. Wer sitzt in den Startlöchern? Welche Konzerne sitzen in den Startlöchern? Kann das übernehmen? Ich habe nichts rausgefunden. Eine Company, Oil Exploration Company, ist alles. Darüber kann man nichts rausfinden.
Die Ölgesellschaft, die in Nordgriechenland fördert, das ist noch ein griechischer Staatsbetrieb. Der soll jetzt auch unter den Hammer kommen. Die ein multinationaler Konzern oder ein Großkapitalist, der überall seine Finger mit im Spiel hat, Goldabbau, Riesenmülldeponie in Keratea, Presse, bla bla bla, ist ein Herr Bobolas. Herr Bobolas organisiert ein Drittel der Presse ungefähr in Griechenland. Herr Bobolas besticht seit Jahrzehnten sowohl die Nea Dimokratia als auch die PASOK. Nea Dimokratia, die Konservativen als auch die Sozialdemokraten. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Nie gehört. Und Herr Bobolas arbeitet zusammen mit multinationalen Goldkonzernen, Konzernen aus den USA, aus Kanada. Kann ich dir nicht sagen, welche Firma. Die heißt gerade CVX Gold oder so ähnlich. Den Namen habe ich nicht im Kopf. Ansonsten, bei den geplanten Privatisierungen steht Siemens auf der Matte. Die Fraport, die einen Flughafen Frankfurt betreibt, will einen Flughafen Athen kaufen. Hochtief, obwohl sie jetzt, glaube ich, von einem spanischen Multi aufgekauft ist, will Baukonzerne in Griechenland aufkaufen. Die Deutsche Telekom möchte die Telefongesellschaft aufkaufen. Wen haben wir noch aus Deutschland? RWE will, wie gesagt, einen Stromkonzern aufkaufen. Das heißt, wenn du im Zweifelsfall irgendeinen deutschen Multi im Kopf hast, die sind immer überall in Griechenland dabei. An vorderster Stelle. Mit der Schweiz kenne ich mich nicht aus. Ich kann dir nicht sagen, aber du kannst Gift drauf nehmen. Wer über genug Geld verfügt in der Schweiz, wird auch in vorderster Front dabei stehen. Auf den Banken hier in der Schweiz lagern nach vorsichtigen griechischen Schätzungen allein, also ausgeführtes Geld aus den letzten anderthalb Jahren, 200 Milliarden vom griechischen Kapital, also griechisches Großkapital, griechische Bonzen, die nur in den letzten anderthalb Jahren 200 Milliarden nur in die Schweiz verfrachtet haben. Ich glaube, die griechischen Staatsschulden sind, glaube ich, gerade 370 Milliarden oder so. Das heißt, allein das Privatkapital der Bonzen in Griechenland ist schon fast so hoch irgendwie wie... Überleg noch mal selbst. Welche Macht hat Deutschland und welche Macht hat die USA? Und welche Macht hat ein Land wie Griechenland, die Schweiz vor Gericht zu ziehen? Also, das ist ja lächerlich. Die Griechen versuchen im Moment gerade mit den Schweizer Banken so ein Gentleman Agreement zu machen, wie sie es mit den Deutschen gemacht haben. Das heißt, ich glaube, mit Deutschland wurde ausgehandelt, alle deutschen Bonzen bleiben anonym. Die Schweizer Banken schieben einen minimalen Prozentsatz der Gelder an den deutschen Bundeshaushalt rüber. Damit sind alle deutschen Steuerbetrüger legal, haben ihr Geld gewaschen und die Bundesregierung hat ein paar Millionen gekriegt. So was Ähnliches versucht gerade die griechische Regierung zu machen mit den Schweizer Banken. Das heißt, die griechischen Bonzen, die die Regierung stellen, verhandeln mit den Schweizer Bonzen, die das Geld haben, über ihre eigene Legalisierung und wollen ein paar Millionen in den griechischen Staatshaushalt überführen, nur damit, dass die ganzen anderen Milliarden dann legal auf Schweizer Konten liegen. Also so finden internationale Finanzgeschäfte statt in der EU und die Unterschiede sind dann nur, ob du als Staat ein bisschen mehr Macht oder ein bisschen weniger Macht hast. Der griechische Staat hat momentan wirklich gar keine. Und das griechische Kapital wird genauso wie das deutsche Kapital oder das US-Kapital versuchen, sich mit dem Schweizer Kapital zu einigen, sodass alle Seiten einigermaßen gut über die Runden kommen. Ja, das kommt schon gut an. Der Rechtspopulist ist der Karatsaferdis. Der saß bis vorgestern noch in der Regierung der nationalen Einheit. Das ist auch so ein Nebeneffekt der Krise, kann ich vielleicht noch was zu sagen. Allgemein ist die Merkel mittlerweile ein Begriff in Griechenland und die Merkel ist die verhassteste Person in Griechenland. Das heißt, ich würde da nicht so klatschen, weil das ist genau das, gegen das wir uns wehren. Die Krise ist nämlich nicht die Merkel oder der Ackermann, sondern dass da wird eine Person wird zum Sündenbock dafür gemacht, damit das kapitalistische System weiter funktionieren kann. Die Merkel hat natürlich gerade als Regierungschefin Macht, aber um die Merkel geht's nicht. Aber natürlich finden so Vereinfachungen auch in Griechenland einen fruchtbaren Boden. Und wenn du gerade antideutsch bist in Griechenland, hast du ganz gute Chancen, einigermaßen viel Applaus zu bekommen. Es ist aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel ich als Deutscher in Griechenland ständig dumm angemacht werde, sondern die Leute sehr wohl in der Lage sind zu differenzieren und ich mich in Griechenland total am Kopf habe und streite mit Rechten und Linke oder Anarchisten, Anarchistinnen nie im Leben auf die Idee kommen, mich irgendwie anzugiften, nur weil ich zufällig in Deutschland bin. Das interessiert keine Sau. Die sind ein totaler Stabilisator.
Wenn man auf den die offizielle Bundesregierung zurückgreifen muss.
Bei den Auseinandersetzungen vom Parlament beim Generalstreik hat sich zum ersten Mal die komplette griechische Bourgeoisie total gefreut. Alle parlamentarischen Parteien haben sich auch offiziell bei der KP bedankt und der Parlamentspräsident hat sich öffentlich gefragt, warum es der KP so viel besser gelingt, als der Polizei Angriffe aufs Parlament zu verhindern. Also da, die haben im Moment so eine Rolle. Es besteht aber nicht die Gefahr, dass die KP jetzt plötzlich 30% der Stimmen kriegt, weil die ganze Bourgeoisie die KP wählt. Das ist außerhalb jeglicher Frage, weil die KP ganz klar Bonzen enteignen will und
ich stelle mir das mehr so vor, wenn jetzt zum Beispiel das traditionelle Neodemokratie oder was auch Milieu erodiert, weil das Chaos nimmt zu, niemand hat Vertrauen in die herkömmlichen Institutionen und Organisationen und Parteien und so. Weil das Ganze auseinanderfällt, braucht es quasi, wenn es nicht zur Revolution kommt. Also in irgendwelchen Gründen braucht es halt eine stabile Alternative, die die verschiedenen Impulse aus der Bevölkerung aufnehmen kann. Das heißt, das Nationalistische, den Staat retten, die Heimat retten, mit der Parole vielleicht, die noch ein bisschen rebellisch klingt im Sinne von einer anti-imperialistischen, anti-EU-Parole, wie es die KP macht, plus eine Organisation, die gleichzeitig auch sowas wie eine revolutionäre Alternative
vertreten. Okay. Ich
rede von Perspektive.
Ja, ich befürchte, ohne mir sicher zu sein, dass es so eine Partei schon gibt und dass das auch gar nicht so weit perspektivisch weg ist, sondern dass eventuell Laos, dieser Herr Karatsaferis, der gerade aus der Regierung der nationalen Einheit ausgestiegen ist, dass der diese Rolle übernehmen wird. Laos ist eine rechtspopulistisch-christlich-fundamentalistische Partei. Der Karatsaferis ist ein ehemaliger Konservativer aus der Nea Demokratia, der eben Rechter ist. Der ist vor 10 Jahren ausgestiegen, hat seinen eigenen Laden aufgemacht, ist auch seitdem stabil im Parlament mit 5-6%. War aber immer in der Schmuddelecke. Das heißt, der ist stabil, aber die wollten nicht mit dem koalieren, weil er ist ein bisschen zu radikal und so weiter. Der Karatsaferis ist aber dummerweise ein sehr guter Redner, einer der wenigen, die es im Parlament momentan gibt, und er ist der einzige, der zum Beispiel ohne Redemanuskript redet. Und der Karatsaferdis hat sehr schlau schon seit einem Jahr propagiert, dass sich die politische Klasse in Griechenland zu einer Regierung der nationalen Einheit zusammenschließen muss, um die Krise zu bewältigen. Das war mir am Anfang total unklar, warum er das tut, weil wenn er in der Regierung ist, ist er ja auch mitverantwortlich für die ganzen Grausamkeiten, die durchgesetzt werden. Karatsaferdis war aber durchaus schlauer, der hat in die Zukunft gedacht. Diese Regierung der nationalen Einheit wurde von der PASOK und der Nea Demokratia immer abgelehnt, wurde letztendlich dann vor 3 Monaten von der Troika aufgezwungen. Die ganzen linken Parteien im Parlament haben sich verweigert, Laos ist mit reingegangen und Karatsaferdis ist mit reingegangen aus nationaler Verantwortung, um Griechenland zu retten. Karatsaferdis hat auch an seinen verbalen Ausfällen gegen das Großkapital, gegen die EU nichts geändert, hat nur versucht, das Schlimmste in der Regierung zu verhindern. Und Karatsaferdis ist vorgestern aus der Regierung der nationalen Einheit wieder ausgetreten und hat damit momentan zweierlei geschafft. Er hat regiert mit Konservativen und Sozialdemokraten, das heißt, er ist jetzt anerkannt, im Establishment angekommen. Er hat das getan aus nationalem Interesse, obwohl er natürlich eigentlich mit den Sozialdemokraten nichts zu tun hat und mit den Konservativen verfeindet ist, weil er sich ja von denen abgespalten hat. Er hat versucht, das Interesse aller Griechen und Griechinnen zu verteidigen, und als es für ihn nicht mehr ging, ist er wieder ausgetreten, auch aus nationalem Interesse, weil das Großkapital und die EU sein Griechenland ausplündert. Da ist in Griechenland eine allgemeine Parteienmüdigkeit und Staatsmüdigkeit gibt, könnte es sein, dass Karatsaferdis über diese Taktiken bei nächsten Wahlen wirklich zu einer richtigen, starken Alternative gegenüber den Konservativen wird, weil sowohl Konservative als auch Sozialdemokraten haben jetzt in den letzten 30 Jahren bewiesen, dass sie durch und durch bis ins Mark korrupt sind, dass sie in allen dreckigen Geschäften ihre Finger drin haben, und zwar immer beide, und dass sie, ja, dass die auf gar keinen Fall eine Perspektive bieten. Das heißt, Karatsaferdis könnte der aufgehende Stern am Polithimmel sein, und das ist ein super gefährlicher Rassist, ein Hetzer. Ein Zitat von ihm ist: Ich bin kein Jude, ich bin kein Schwuler, ich bin kein Kommunist, das ist in Griechenland immerhin schon etwas. Und einer der Minister, die in seiner Partei jetzt im Parlament saßen, ist ein offener Faschist, das ist ein Typ, Markis Voridis heißt der. Der hat die Jugendorganisation EPEN mitgegründet, war Generalsekretär der Jugendorganisation EPEN, und das ist die faschistische Organisation vom Diktator Papadopoulos gegründet. Und der ist bekannt, weil er 1985 in Exarchia mit einer Axt Jagd auf Anarchisten gemacht hat. Also so ein Nazi war jetzt gerade in der Regierung. Also diese Laos ist wirklich eine super gefährliche Partei, weil nicht offen faschistisch, sondern nur rechtspopulistisch.